Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag, Plattform um 16 Uhr, neue Ausgabe, neues Thema und heute geht es um Bücher, es geht um Literatur, es geht ein klein bisschen auch um Übersetzung aus verschiedenen Sprachen, überwiegend Serbisch nach Deutsch und umgekehrt. Mein Studiogast ist auf jeden Fall ja, der Ulmer Autor, Übersetzer und Dolmetscher, der Johann Lavundi. Johann, ich grüße dich ganz herzlich hier bei uns in der Plattform.
Ja, ich grüße dich auch.
Schön, dass du den Weg zu Radio Free FM gefunden hast heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ja, Johann, wir sprechen also eine Stunde über dich, über deine Aktivitäten als Autor, als Dolmetscher und Übersetzer. Und ich habe schon so im Vorgespräch gelernt, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Das ist so eine ganze breitbandige Aktivitätenpalette. Aber ich würde vorschlagen, damit die Hörer auch ein klein bisschen mehr über dich erfahren, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Dann ja, kennt man dich auf jeden Fall ein klein bisschen, auch diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen.
Ja, so, ich heiße Johann Lavundi. Ich wurde geboren am 5. April 1956 in Apatin an der Donau, praktisch Ex-Jugoslawien, etwa nicht weit von der ungarischen Grenze. Das war ja früher die inoffizielle Hauptstadt aller Donauschwaben, denn dieser Schwabenzug, der begann ja in Ulm mit der Ulmer Schachtel und endete in Apatin. Deswegen auch noch heute auf dem Stadtwappen der Stadt Apatin die Ulmer Schachtel abgebildet ist, praktisch zu sehen ist. Aber das kann man auch hier an der Ulmer Mauer bei dieser Gedenktafel sehen. Dort unten habe ich halt in Apatin, dort habe ich halt die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht. Und dann war ich auch, was halt für diese Sendung interessant ist, im künstlerischen Bereich, im kulturellen Bereich tätig. Zum Beispiel besonders mit Literatur und Theater. So gewann ich 1978 einen großen literarischen Wettbewerb mit Konkurrenz von 33.000 Autoren.
33.000 wohlgemerkt. Das ja, ist eine Vielzahl.
Ja, gut, was mir auch einen bestimmten Bekanntschaftsgrad verliehen hat. Ja. Jetzt kamen auch Fernsehauftritte und so weiter. Und aufgrund dessen hat man mir die Leitung der Kommunalen Kommission für Kultur und Informatik gegeben. Das war im jugendlichen Bereich, das heißt bis zum 27. Lebensjahr. Und im Rahmen dessen, ja gut, da hatte ich eine jugendliche Radiosendung aufgebaut, das Theaterleben in der Stadt belebt mit drei Inszenierungen. Das waren halt richtige Theaterstücke, ständig vor 600 Leuten. Und dann habe ich auch organisiert, dass man eine Journalistenschule gegründet hat. Und praktisch, und das kann ich auch sagen, mit Erfolg, weil meine damalige sozusagen Schützlinge, die ja diese Schule besuchten, das sind, die leiten heute die Kultur der Stadt. Wie, zum Beispiel die Stadt hat auch ihren Fernsehsender, der eine leitet TV Apatin, der zweite schon seit Jahren die lokale Zeitung und praktisch, was mich auch ein bisschen stolz macht.
Gut, vielleicht dann, so als Info zwischendrin, wie groß ist denn Apatin? Gib uns da mal einen Eindruck. Ist das auch eine Stadt mit 100.000 Einwohnern oder viel, viel kleiner?
Nein, sie ist klein. Ja. Ich schätze 22.000, 23.000 Einwohner.
Aber auf jeden Fall, die Verbindung zwischen Ulm und Apatin ist schlicht und einfach. Es ist eine Donaustadt und insofern bist du der Donau treu geblieben.
Und ja, klar. Und noch die Geschichte mit der Ulmer Schachtel, die ja auf dem Stadtwappen der Stadt Apatin drauf ist. Also praktisch, dann war es irgendwie logisch, dass ich wieder den Weg als in andere Richtung gemacht habe, was vor 300 Jahren meine Vorfahren unternommen haben, wo sie damals 1712 Ulm verließen, auf diesen Ulmer Schachteln. Ja. Mhm.
Ah, das ist dokumentiert, das heißt, deine Vorfahren sind tatsächlich Ulmer, ja, die damals mit der Ulmer Schachtel dann ausgewandert sind oder Ulm verlassen haben.
Ja,
und,
ja.
Ja, ja, das ist interessant.
Das habe ich auch dokumentiert, nämlich die Apatiner Heimatgemeinschaft, übrigens die älteste in Deutschland, die älteste dieser Art, die hat auch einige Bücher herausgegeben, auch den Geburtsregister der Stadt Apatin von 1700 und so weiter bis zum Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich sie schon gefunden, die Lavundis, 1750 oder was so weiter. Mhm. Also das kann man ganz, ganz schön verfolgen.
Das heißt, das sind irgendwo im 18. Jahrhundert weitere Ulmer dann mit der Schachtel nach Apatin dann auch gefahren? Das heißt, gibt es da so eine Ulmer, oder zumindest Abstammung Ulmer-mäßig irgendwo dann mehrere?
Na gut, das konkret jetzt nicht, ja. Konkret aus Ulm. Mhm. Weil bei mir, bei meinen Vorfahren, die stammen ja anscheinend aus Elsass, weil das gehörte ja noch früher zu Deutschland und praktisch, das waren Leute aus Baden, aus Württemberg und aus Elsass.
Aus dem Elsass drin, ja, okay.
Ja, und deswegen auch der französische Nachname, Lavundi.
Ah, ja, ja, okay. Also auf jeden Fall, in dem Fall, deine Vorfahren sind auf jeden Fall nach, ins Jugoslawische, ich weiß gar nicht, war das damals Jugoslawien im 18. Jahrhundert oder wie das damals
Nein,
hieß?
Nein, noch nicht.
Das war ja viel später
als gefunden. Nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, ja, eben, ich denke doch gerade, genau. Also auf jeden Fall, die Donau abwärts mit dem Schiff und du bist dann zurückgekehrt im Jahr 1986, glaube ich?
Ja, 86.
Mhm. Was hat dich dann bewogen, nach Ulm zurückzukehren?
Ja, das wäre jetzt eine lange Geschichte, weil es war nicht geplant.
Ja.
Ich habe nicht geplant, hier zu bleiben.
Mhm.
Ich habe mich informiert bei der deutschen Botschaft in Belgrad und die haben das alles geprüft in Berlin und so weiter und da bekam ich so ein Papier und da stand deutlich drauf, wenn die und die Person, also ich, die deutsche Grenze überschreitet, bekommt sie automatisch alle Rechte und Pflichten wie die anderen Deutschen auch.
Mhm. Hat es mit der deutschen Abstammung zu tun? Oder
ja,
wie?
Ja. Ah, ja, ja, natürlich. Ja.
Aha.
Und dann habe ich halt kurz Urlaub genommen und dann war ich halt einige Tage in Ulm und das war gar nicht geplant, dass ich da bleibe. Ich wollte mich nur noch für jeden Fall informieren, wenn der Tag X kommt, was ich noch brauche. Und ich ging nach Nürnberg, wo ja diese Zentralstelle für Aussiedler ist. Und dann ich wusste nicht, was ich tue. Da Unterschrift, da ein Foto, da und da. Und dann plötzlich habe ich bemerkt, dass ich schon unterzeichnet habe, dass das Arbeitslosengeld. Plötzlich bin ich Deutscher geworden, ohne es zu planen.
Mhm.
Na gut, ich habe auch den anderen Reisepass natürlich behalten, solange es ging und dann als Jugoslawien zerfiel.
Mhm.
Der gilt nicht mehr, jetzt bin ich nur noch Deutscher.
Aha. Ah ja, das heißt, das war ja also auf jeden Fall mehr oder weniger ungeplant, aber du hattest dann auf jeden Fall zwei Staatsbürgerschaften. Das heißt, du konntest auch unproblematisch weiter.
Unproblematisch.
Jetzt muss ich überlegen, Jugoslawien haben wir heute so nicht. Das heißt, Apatin ist dann heute im Serbischen, oder?
Ja, genau.
Ja, das ist heute also Serbien. Okay. Und auf jeden Fall, die Stadt ist relativ klein, aber auf jeden Fall großes kulturelles Schaffen, auch wenn ich dich richtig verstanden habe.
Das stimmt, ja.
Du hast auf jeden Fall heute noch sehr viele Verbindungen. Ich nehme an, du fährst auch öfter mal noch dorthin, oder?
Na, jetzt offen gestanden war ich noch kein einziges Mal dort.
Ach so?
Unten schon oft, am Meer. Gut, das ist schon Kroatien. Dann war ich jetzt auch unten wegen der Preisverleihung in Novi Sad.
Ja,
dann war ich in Novi Sad, Belgrad und so weiter. Aber in Apatin interessanterweise noch nicht.
Mhm, verstehe. Ja, die Verhältnisse, ich meine, 80er Jahre, ich überlege gerade, waren ja auch ein bisschen, glaube ich, das ist noch die Tito-Zeit, Jugoslawien, noch ein bisschen schwierig und dann später auch Kriegszustände in den End-90, also da war wahrscheinlich auch politisch instabil oder schwierige Zeiten, oder?
Damals noch nicht, zu Titos Zeiten. Das Land war sehr stabil, es hatte offene Grenzen, das Land der offenste Grenzen der Welt. Ich bin ja oft auch nach Italien gegangen, ohne Reisepass. Jetzt reicht der Personalausweis. Und wie gesagt, erst nach seinem Tod, dann hat es angefangen. Dann kamen alle diese nationale Konflikte und alles, was noch immer da war, dann kam es so langsam auf die Oberfläche und dann hat es angefangen.
Mhm.
Natürlich auch mit Unterstützung von außen. Wo ja die Großmächte auch ihre Interessen hatten. Na gut, das ist jetzt kein Thema. Es ist halt passiert, der Staat ist zerfallen.
Mhm.
Und jetzt besteht er aus 6 verschiedenen oder aus mit Kosovo aus 7 verschiedenen Staaten.
Mhm.
die ja praktisch, muss man sagen, auch ziemlich schwach sind.
Sind die aber von der Kultur alle ein bisschen, naja, selbstständig und eigen? Hat da jeder seins? Oder?
Na gut, das ist jetzt hochinteressant. Ja. Zum Beispiel, woher ich komme, und Slowenien, das war auf dem Niveau wie in der westlichen Welt. Also praktisch ein sehr hohes kulturelles Niveau. Dann hatten wir wieder andere Gegenden, Kosovo, Bosnien, das war noch das Mittelalter. Und das waren diese Gegensätze. Und das ist auch bis heute so geblieben.
Das heißt, die sind eigentlich ja tief verankert, die sind auch nicht heute überwunden. Wir haben nur trotzdem, oder sind dort einigermaßen wieder friedliche Zustände eingekehrt. Also die Bürgerkriegszeiten sind überwunden. Aber auf jeden Fall, du sagst, es sind schon wirklich, was Kultur und was Menschen angeht, schon große Unterschiede dann zwischen den einzelnen Staaten. Und das ist ein bisschen schwierig. Also auf jeden Fall, du bist jedenfalls aus dem serbischen Bereich und deshalb sprachlich, das kommt auch natürlich bei dem, was wir gleich oder später noch besprechen, sprachlich jedenfalls. Also du sprichst auf jeden Fall Deutsch, du sprichst Serbisch und was noch, beziehungsweise weiß gar nicht, wie weit sich zum Beispiel Serbisch oder Kroatisch oder wie weit sie sich unterscheiden.
Das erkläre ich jetzt auch bei mir, da steht ja auf der Visitenkarte, da sind die Wetter und Dolmetscher für Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Montenegrinisch bin. Das ist alles eine und dieselbe Sprache.
Ah, ja.
Nur wo sich die Staaten getrennt haben, sind das praktisch de jure Sprache. Die Bosnier können jetzt nicht sagen, unsere Sprache ist, was weiß ich, Kroatisch oder Serbisch, sondern Bosnisch, weil es ja Bosnien ist, obwohl es ja gar nicht stimmt. Montenegro genauso. Und so ist es halt entstanden. Aber es ist alles ein und dieselbe Sprache.
Also ohne Unterschiede sind auch nicht irgendwie, dass man sagen kann, mit Dialekt oder so irgendwie.
Es gibt minimale Unterschiede. Die sind so minimal, dass selbst linguistisch zum Beispiel die Sprachen als hundertprozentig als eine gelten. Mhm. Zum Beispiel die Kroaten haben Ijekavisch, die Serben haben Ekavisch, als Beispiel Milch. Die einen sagen Mleko, die anderen Mlijeko, das Ijekavische oder was weiß ich, die Welt. Svet, Svijet, aber das gibt nur bei einigen Worten, sonst ist alles gleich.
Also Nuancen, so wie ich dachte, vielleicht also kleine Abweichungen, aber im Prinzip, man versteht das. Das heißt, normalerweise kann jeder da mit jedem sich austauschen. Du hast davor gesagt, dass du sogar auch schon Rumänisch was übersetzt hast. Ist die Nähe dazu auch gegeben oder ist das sehr stark?
Nein, Rumänisch ist eine romanische Sprache.
Ja.
Die hat wirklich mit dem Slawischen nichts zu tun.
Ah, okay, ja.
Aber ich wurde halt gebeten, eine dringende Sache. Mhm. Der Kunde, er brauchte halt, gut, es war halt nur eine Meldebestätigung, also nur ein paar Worte, er brauchte das ins Rumänische zu übersetzen und zu beglaubigen. Ja gut, dann hat er mir halt erklärt, geschrieben, wie man das Rumänisch schreibt und dann habe ich es halt gemacht und unbeglaubigt. Aber das war auch sehr simpel, das könnte ich auch selbst im Internet finden, wie man das Rumänisch sagt. Also, das war kein Problem.
Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Serbisch und Rumänisch.
Absolut.
Oder Bosnisch oder das ist das Gleiche, aber Rumänisch, das ist was völlig anderes. Du hast es eben aus.
Das ist eine romanische Sprache.
Verstanden.
Die ist
halt
dem Italienischen und dem Französischen sehr ähnlich.
Mhm.
Darum sprechen ja alle Rumänen Französisch praktisch.
Okay.
Die ich kenne.
Okay, verstehe. Mhm. Gut, dann, ja, wie hat sich denn, also vorweg, wir haben ja schon gesagt, du bist auf jeden Fall ja literarisch sehr aktiv und du hast auch vor kurzem eine Auszeichnung bekommen, auf die wir gleich noch sicherlich zu sprechen kommen, nämlich den Theodor Pavlitsch-Preis. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoch angesehener Preis und du hast ihn auch als einzigster oder erster Deutscher dort in Serbien bekommen. Aber vielleicht vorweg, wie hat sich dann das ergeben? Wie hast du dann deine literarische Begabung entdeckt oder wie bist du dann dazu gekommen, Bücher zu schreiben? Hast du einfach mal irgendwann gemerkt, du hast in der Richtung eine Befähigung oder hat dich jemand dazu angeleitet? Hattest du ein Vorbild, irgendwo einen anderen spannenden Autor oder Eltern? Oder wie wird man dann Buchautor? Oder wie entwickelt sich das? Wie war das bei dir?
Naja, gut, wenn ich jetzt zu meinen Anfängen zurückkehre, wenn ich jetzt gut nachdenke, ich habe schon mit 10 Jahren Kindergedichte in der Zeitung veröffentlicht.
Wow, mit 10?
Ja, und die wurden auch veröffentlicht. Ich erinnere mich noch, weil dann bekam ich auch ein Honorar dafür und das hat mir immer die Lehrerin gegeben. Mhm. Ja, da hast du etwas von der Zeitung, also das ging bei mir ganz normal. Also praktisch ganz spontan, Und es ging halt weiter und da kam ja dieser erste Preis in dieser Konkurrenz von 33.000 Toren. Also praktisch für mich war das völlig normal. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich schreibe einen Roman oder Geschichte oder Gedichte, das war bei mir normal. Oder Theaterstücke, das lief bei mir alles ohne mich richtig anzustrengen.
Musstest du irgendwo mal dazu irgendwie ein Studium oder irgendwas erlernen? Oder bist du, was das angeht, weitgehend dann auch autodidaktisch einfach dann
da ins Thema angekommen? Da bin ich autodidaktisch praktisch.
Ja, ja.
Aha. Ja, gut. Und in Deutschland, 86, wo ich halt mit meiner Frau ungeplant plötzlich da blieb, was soll ich jetzt machen? Ja. Dann habe ich auch mal abwarten. Dann habe ich hier eine Arbeit gefunden, da habe ich nicht mehr geschrieben, da habe ich anderes zu tun gehabt. Da kam halt das Kind, mein Sohn, zur Welt. Und dann, als unten der Krieg ausbrach und Jugoslawien zerfiel, dann war ich froh, dass ich da bin. So ist es halt. Und dann habe ich so langsam, allmählich mit Schreiben in deutscher Sprache angefangen. Und dann, ja, Stück für Stück, dann habe ich auch versucht, meine alten jugoslawischen Werke ins Deutsche zu übersetzen. Gut, dann habe ich auch eine gute Korrektorin gefunden, die zwar in Schwarzwald lebt, und dann, das war halt der Anfang. Und so Stück für Stück, dann habe ich mich halt immer weiter gewagt. Und es hat ja ernsthaft angefangen 2010, 2011. Nämlich, ich habe einige Übersetzungen bekannter jugoslawischer Gedichte gefunden im Internet. Die waren so schlecht, dass ich meinen Augen nicht getraut habe. Was ist das für ein, dass ich nicht sage, was gut.
Also die Übersetzung war schlecht, nicht die Quelle war schlecht, sondern die Übersetzung war schlecht.
Nein, die Übersetzungen, das ist doch nichts. Und da war ich so wütend, dass ich den damaligen Kulturminister in Belgrad angeschrieben habe und ihn darauf auch aufmerksam gemacht. Und dann habe ich noch den Satz rausgelassen: Stellen Sie sich vor, dass es einem von denen einfällt, einen Miljkovic zu übersetzen. Und dann kam ich: Moment mal, Miljkovic, da war doch irgendetwas. Ich gehe schnell ins Lexikon, ja. 2011 war sein 50. Todestag. Er starb ja mit 27 und er galt als einer der 10 weltbesten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Und dann denke ich, 2011, das ist doch nächstes Jahr, da könnte ich doch irgendetwas von ihm übersetzen. Da gucke ich, ins Deutsche nicht übersetzt, und das war der Anfang. Weil er galt ja teils als unübersetzbar. Und ich habe es geschafft, komplett. Und da hat mich auch das Heimatmuseum in der Stadt Nisch, woher er stammt, geholfen. Die haben mir die Fotos geschickt, Manuskripte, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Und da habe ich praktisch, das war sein gesamtes Werk, was ich dann übersetzt habe, mit allen seinen Büchern, das waren ja nicht viel, nur 3. Und noch, ich habe da noch gefunden, etwa einige Gedichte außerhalb der Bände, die niemals veröffentlicht wurden. Kam alles in dieses zweisprachige Buch rein. Der damalige Kulturminister, der hat gleich angeordnet, das muss finanziert werden, der Druck aus einem ganz anderen Fonds, weil der Fonds für Übersetzungen war ja schon erschöpft für dieses Jahr. Und das ging so, das war halt der Anfang. Da wurde ich halt unten bekannt. Ich hatte auch 2 Fernsehauftritte gehabt. Das war halt praktisch dieser Anfang. Und dann hatten sich halt schon andere Autoren an mich gewendet. Ich habe auch jetzt viele kennengelernt, von ganz oben bis nach unten. Genauso bin ich jetzt eng verbunden mit dem Kulturministerium, und das läuft halt. Ich habe bisher so um die 20 Titel ins Deutsche übersetzt und auch einige umgekehrt, von Deutschen ins Serbische.
Welche Richtung ist für dich einfacher oder angenehmer? Oder ist das egal?
Es ist mir eigentlich egal. Wenn es um gereimte Lyrik geht, dann mache ich es lieber in die deutsche Sprache, weil die ist für das Reimen ideal. Die deutsche Sprache der Welt, das kann ich sagen.
Ah ja, okay.
Aber ansonsten bei Prosa vielleicht mache ich das lieber ins Serbische. Oder Kroatisch, egal, was schon kommt. Und praktisch so ist es. Momentan habe ich noch 2 offene Übersetzungen und eine auch von Deutschen ins Serbische. Das ist von Stefan Zweig. Sein nachträglich nach seinem Tod gefundene Roman, der erst 1981 veröffentlicht wurde beim Fischer Verlag. Und ja, so läuft das. Und, wenn ich halt Zeit habe, da widme ich auch meinen eigenen Werken. Die müssen ja auch irgendwann veröffentlicht werden.
Also auf jeden Fall, wie wir schon vorgesagt haben, deine Aktivität besteht einmal darin, Bücher selber zu schreiben. Und das sind, was wir vorher angeschaut haben, das kann man natürlich mal sehr nett schlecht zeigen, weil du hast ein schönes Buch dabei. Das sind auf jeden Fall ganz viele, ich glaube 99 Seiten und Gedichte sind da drin. Das heißt, du schreibst eben sehr viel Lyrik, sehr viel Prosa, sehr viel,
auch Theaterstücke.
Ja. Und das andere ist eben die Übersetzungstätigkeit. Und ja, im Prinzip beides ist ungefähr so, hält sich die Waage, also ausgewogen. Oder ist eins mehr und du überzahlst, mehr Übersetzung machst als selber schreiben, kann man glaube ich so nicht sagen, oder?
Ja, im Moment nicht.
Ja.
Es ist praktisch wirklich, wie du es sagtest, ausgewogen.
Ja.
Ja, und da kam auch die Geschichte mit dem...
Jörn, ich würde sagen, ich gucke gerade so auf die Uhr. Machen wir zwischendrin mal eine Musikpause.
Ja.
Wir haben schon 20 Minuten gesprochen. Ich würde sagen, wir sprechen gleich weiter.
Ja, ja.
Und spielen zwischendrin mal einen Musiktitel. Ich habe hier was ausgesucht. Das ist ein Plastic Operator. Der Titel heißt Peppermint. Ich glaube, den habe ich sogar irgendwann schon mal gespielt. Na, nichtsdestotrotz, wir hören ihn einfach mal an. Hier sind also Plastic Operator. Und da war der Titel aus Radio Free FM. Hier ist die Plattform. Heute Nachmittag geht es um Literatur und Übersetzung und alles, was in der Richtung damit zu tun hat. Mein Studiogast ist Johann Lavundi, ein, ja, hier, ich glaube in Ulm, aber auch in Serbien, sehr bekannter mittlerweile Buchautor, Übersetzer und Preisträger, und zwar der Preisträger des Theodor Pavlitsch-Preises. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ja, wir waren gerade so schön im Redefluss. Johann, du wolltest, glaube ich, gerade noch berichten. Wir waren gerade dabei, wo ich gefragt hatte, war das so ausgewogen, sagen ja, Übersetzungen und das Thema eigene Werke schreiben, so ungefähr 50%. Ich glaube, du wolltest da gerade noch einen Gedanken fortführen, wo ich dann mit der Musik zwischendrin kam.
Naja gut, das war mein Gedanke über das Ulmer Quartett, nämlich so heißt ein zweisprachiges Buch. Und das ist ja auch eine interessante Vorgeschichte. Nämlich, ich wurde angerufen von unten aus Serbien. Ich sollte für den kommenden dritten europäischen Lyrik-Facebook-Festival eine deutsche dichterische Mannschaft irgendwie zu organisieren und die halt als deutsche Vertretenden dort auftreten sollten. Ja gut, dann habe ich gedacht, jetzt soll ich da bundesweit nach deutschen Dichtern suchen. Dann habe ich gefragt, wäre es nicht möglich aus Ulm? Dann habe ich halt hingewiesen auf die seit vielen Jahren fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Ulm und Novi Sad. Ja, die Antwort ja, warum nicht? Okay, gut. Dann jetzt, wo finde ich? Ich hatte ehrlich gesagt damals 2012 von der Ulmer Literatur, von der Literaturszene keine Ahnung. Ich kannte eigentlich niemanden. Und dann kam ich auf den Peter II, den ich ja schon mittlerweile kannte. Und sein erster Satz war, in Ulm finden Sie keine fünf Lyriker. Aber nehmen Sie bitte mich mit. Sie sind doch kein Dichter. Sagte, ja, das bin ich auch. Na ja, gut. Und dann, wen soll ich nehmen? Ah ja, gut, dann hat er mir da einige vorgeschlagen. Aber ja, mit denen habe ich gar keinen Kontakt knüpfen können. Und dann bin ich halt zur Buchhandlung Gondrom gegangen, zum Herrn Kunert, mit dem ich ja auch schon seit über 10 Jahren befreundet bin. Und dann hat er mir eine ganze Menge Bücher von Ulmer Autoren gezeigt. Oh, dann habe ich gleich gehabt. Adi Hübel, Ilse Hehn, Dietmar Herzog, der junge Marco Kerler. Und der zweite war ja schon da, weil es waren ja ursprünglich 5 geplant. Gut, dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Ja, wir waren alle gleich begeistert. Gut, dann habe ich auch gesagt, die Gedichte, die werden ja dort praktisch deutsch auf der Bühne vorgelesen und ich werde sie alle übersetzen, was ich auch getan habe. Das war von jedem um die 10 Gedichte. Und gut, alles klar. Und dann im letzten Moment ist Peter II abgesprungen, er hatte was anderes zu tun und aus seinem Quintett entstand so ein Quartett. Gut, dann alles war organisiert, bezahlt von uns, der Flug, alles wirklich, das muss man sagen. Dann, als wir nach Novi Sad ankamen, es war schon Abend, da wurden wir gleich eingeladen zu einem zum donauschwäbischen Peretzball. Also das bedeutet Brezelperez. Genau an dem Abend. Auch wir waren praktisch die Ehrengäste. Wir haben uns begrüßt, alle Donnerschwaben aus der ganzen Provinz. Wir hatten noch den Tisch auf der Bühne bekommen, hinter dem Orchester. Gut. Und dann am nächsten Tag, dann begann das Programm. Die hatten halt ihre Gedichte Deutsch gelesen, ich das gleiche Serbisch. Da hat uns auch der Kulturminister der Provinz Vojvodina empfangen. Wir hatten Stadtführungen, also alles war sehr schön. Und dann später, 2014, beim Donaufest, auf meine Initiative, wurde das zweisprachige Buch veröffentlicht. Ich habe es halt Ulmer Quartett genannt. Und da waren halt zweisprachig mit allen Gedichten in Deutsch und allen Gedichten, die ich in Serbisch übersetzt habe, von diesen Autoren. Gut, es war Farpa Donaufest vorgestellt. Und ich glaube, man kriegt es im zentralen Donaustäbischen Museum. Dort kann man es, glaube ich, noch kaufen, ich weiß nicht. Mhm. Also praktisch, ich erinnere mich auch daran sehr gerne.
Also kann man ja sicherlich rausfinden, die Info, wer sich da dann dafür interessiert. Also jedenfalls im Rahmen des Donaufestes hast du da einiges auch bewirken, beigetragen. Klar, ich meine, du hast ja aus beiden Kulturen letztendlich die Ahnung und letztendlich auch die Erfahrung und bist dann natürlich an der Stelle, denke ich, auch mit prädestiniert, dann irgendwo mit dabei zu sein. Aber grundsätzlich mal so die Frage an dich, gerade das Übersetzen oder auch überhaupt Bücher schreiben, kann man sowas erlernen oder sowas ist ausschließlich dein Naturtalent? Muss man, weil ich habe die so verstanden, dass dir schon in jungen Jahren auch schon wirklich ohne autodidaktisch, ohne jetzt ja wirklich groß da was erlernt haben zu müssen, sowas schreibst. Und ich denke, gerade so die Kreativität, die Poesie, das muss man einfach haben, das kann man nicht erlernen, oder?
Ja, das stimmt, das kann man nicht erlernen. Mhm. Zwar, wenn ich da so sehe, die Schule der Schreiben, das geht gar nicht. Wenn man kein Talent hat, das bringt nichts. Also man muss schon die Begabung haben. Zum Beispiel mein Schwerpunkt ist Übersetzung von gereimter Lyrik. Das ist ja wohl die schwerste Form der literarischen Übersetzung. Und das mache ich sozusagen mit links. Ganz egal, wie das Gedicht auch schwierig sei oder so. Das ist also praktisch auch so einer meiner Schwerpunkte, was ja die wenigsten können.
Das heißt, man muss ja bei so einem, gerade bei Gedichten oder irgendwo, wo es so auf die Nuancen ankommt, wo so die Feinheiten, irgendwie die Stimmung ausgedrückt wird, das Rhythmus, richtig zu treffen, ist ja wahrscheinlich sehr schwierig.
Die Kunst, Melodie, den Geist des Gedichtes und interessanterweise, das kann ich, das kann man ja auch nicht erlernen.
Mhm. Also ich will damit sagen, man kann zwar viel auch vielleicht irgendwo studieren und lernen und machen, aber so in der Form, wie du das kannst, ist das einfach eine Begabung, die man haben, die man hat oder nicht hat und die kann man nicht anlernen, sondern die hat man oder ja, einfach hat sie nicht und du hast das große Glück, sie zu haben und das befähigt dich dann eben auch, solche Bücher zu schreiben oder eben dann auch Übersetzungen zu liefern, die eben dann einfach den Ton wieder richtig treffen, wie das der ursprüngliche Autor einfach mal dann geschafft hat. Jetzt einfach mal so vom Zeitaufwand, ich habe keine Ahnung, für so ein Buch, nehmen wir mal an, das Buch hat jetzt vielleicht 100 Seiten, natürlich kommt es darauf an, wie weit die gefüllt sind. Wie lange brauchst du jetzt, um so ein Werk zu übersetzen? Fließt das dann dir nur so quasi aus der Hand oder musst du dann auch nachschlagen, überlegen oder gib mal so ein bisschen den Eindruck, wie viel Zeitaufwand, wie viel Mühe da dahinter ist. Ich habe da jetzt überhaupt keine Vorstellung.
Naja, gut, das ist auch jetzt vom Werk selbst abhängig. Mhm. Manchmal bei Prosa ist das ja kein Problem, das geht spontan. Ganz egal, was es geht. Einfach, kompliziert, ganz egal, das geht spontan. Bei Lyrik, bei der Gereimten, naja, wenn man den Reim sucht, der richtige Rhythmus behalten will, die Melodie, den Sinn, den Geist, dann muss ich auch schon nachschlagen. Wenn ich einen Reim suche, muss ich in den Reimlexikon rein, dann muss ich auch schon nachdenken. Weil oft muss ich ja ein anderes Bild schaffen als im Original, aber nur damit, dass der Sinn der gleiche bleibt und da muss man schon auch sehr kreativ sein. Mhm. Dann habe ich ja jetzt in diesem preisgekrönten Buch am Anfang geschrieben, ein Gedicht, das übersetzt wird zweimal geschrieben. Einmal vom Autor, das zweite Mal vom Übersetzer.
Mhm. Wie macht man das dann rein technisch, Johann? Hast du dann das Buch neben dir liegen und dann sitzt dann am Computer, an der Tastatur und du guckst mit einem Auge in das Buch und schreibst daneben die Übersetzung? Oder wie macht man das technisch? Oder liest man erst mal alles durch und hat es dann groben Kopf, macht sich dann irgendwie Notizen?
Muss ich den Reim suchen. Ja. Oder wenn ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe, dann kommen mir auch so sehr viele Ideen. Mhm. Aha, da, und da habe ich es. interessant. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, bisher gab es nichts, was ich nicht übersetzen konnte.
Mhm. Es sind aber bestimmt sehr, sehr viele literarische Werke, oder beziehungsweise es kommen wahrscheinlich auch noch viele irgendwo vielleicht sogar Verlage auf dich zu, die auf jeden Fall in der Richtung weiter Arbeit für dich haben. Oder ich will sagen, aus dem Serbischen oder Deutsch-Serbisch gibt es noch viel Literatur, die wahrscheinlich nicht übersetzt ist, oder?
Ja, natürlich.
Ja, also da gibt es noch irgendwie sehr, sehr viel zu tun und sehr viel irgendwo, ja, spannende Werke, die auf jeden Fall auch warten, übersetzt zu werden. Ist das so?
Ja, das ist so. Zum Beispiel, ich bin jetzt in Kontakt zum Verlag Laguna. Das ist ja seit vielen Jahren der größte Verlag unten. Mhm. Und es geht ja um meinen Kultroman Dorotheus, oder halt original Dorothee. Der hat schon, weiß ich nicht, wie viele Neuausgaben gehabt, der wurde auch verfilmt und alles, und erstaunlicherweise, er wurde noch nicht ins Deutsche übersetzt. Okay, ich habe die angesprochen, ja, alles klar, die waren begeistert. Also praktisch, das ist jetzt auch eines von mehreren Sachen, die ich mache. Mhm. So allmählich mache ich halt. Mhm. Die haben mir gesagt, es wäre gut, wenn ich einen interessierten deutschen Verlag finde, weil die finanzieren ja alles. Alle Seiten werden zufrieden sein. Jetzt bin ich noch praktisch im Begriff, einen zu finden. Ich habe den Surkamp Verlag angeschrieben, weil der macht ja sehr viel jugoslawische Lyrik. Bisher habe ich noch keine Antwort bekommen. Aber wenn nicht, dann habe ich schon in Reserve den Reinhard Hess Verlag. Eigentlich heißt es Ulm, obwohl er ja schon in Bad Schiffenried ist. Ich kenne ja den Herrn Horst Wörner, den Chef vom Verlag, und der hat auch nichts dagegen. Also praktisch, da werde ich noch auf ihn zukommen. Wenn ich warte noch eine Weile, wenn sich da keiner meldet, dann gehe ich auf ihn zu. Und
dann
kennen wir praktisch mit Laguna einen Vertrag.
Also du hast auf jeden Fall bestimmte Werke, die dir quasi über den Verlag angetragen werden zur Übersetzung, und andere, die du aus Eigeninitiative in Angriff nimmst, wo du dann schaust, dass du es irgendeinem Verlag anbietest.
Ja,
und das dann, also im Prinzip gibt es beide Wege.
Ja.
Und insgesamt oder für so eine Aktivität, also da bist du auf jeden Fall einer der wenigen, die das können und machen, oder? Ich habe keine Ahnung, gibt es da noch zig andere Leute, die das auch können, oder bist du wirklich jetzt im literarischen Bereich insgesamt derjenige, der das eben macht?
Na gut, jetzt was Prosa betrifft, da gibt es schon mehrere. Da bin ich ja nicht der Einzige. Aber was jetzt Lyrik betrifft, besonders Gereimte, ich glaube, da bin ich, ganz unbescheiden gesagt, die Nummer eins.
Mhm. Okay. Das ist auf jeden Fall dann schon, ja, ein gutes Gefühl, denke ich mal, oder?
Dann ja, schon.
Letztendlich, wenn man mal irgendwo vorne dran steht, was ein anderer nicht kann, denke ich, ist auf jeden Fall ja schon eine besondere Sache. Auf jeden Fall, du hast immer parallel verschiedene Projekte. Also wir haben jetzt gelernt, du machst ja sehr viele Übersetzungen, aber parallel schreibst du ja auch ganz eigene Prosa, ganz eigene Bücher, und du kannst im Prinzip mehr Projekte immer gleichzeitig bearbeiten.
Ja,
also
ja.
Es ist nicht so, dass du eins abschließen musst und dann das nächste.
Nein, bei mir läuft...
Das geht immer parallel.
Ja, das mache ich immer
ja.
So. Das war halt seit immer so, dass ich auf einmal mehrere Sachen tat.
Aha.
Praktisch, ich könnte schreiben, mich unterhalten, Fernsehen gucken und Musik hören, und ich war auf alles konzentriert.
Ohne Multitasking.
Das konnte ich immer. Praktisch diese Eigenschaft.
Ist vielleicht auch, weil du sagst, wenn man mehrere Sachen parallel macht, so mein Gedanke, Johann, ist vielleicht, dass man zum einen Thema so ein bisschen einfach so, wie soll man sagen, sich noch ein bisschen Gedanken machen muss, da muss einem was einfallen, beim nächsten hat man vielleicht schon eine Idee, oder beim nächsten bei einer Übersetzung ist da nichts, wo man viel denken muss, man vielleicht nur nachgucken muss, oder wo es einem von der Hand fließt, so dass man sagen kann, das eine macht man, also das, wo du selber vielleicht Poesie irgendwo gerade schreibst, macht eine künstlerische Pause, da muss erst ein bisschen wieder kreativ irgendwie dir was einfallen. Ist das auch so ein bisschen der Grund, dass man sagt, man macht da mehreres parallel? Dass, also wenn du jetzt nur eins machen würdest, dass man vielleicht gar nicht so die Kreativität oder einfach so, wie soll ich mal sagen, dass einem das gar nicht so von der Hand liefe, aber wenn man mehrere parallel macht, dann hat man hier mal eine Idee, okay, dann mache ich hier vielleicht an der Baustelle weiter und dann wieder zwischendurch an das andere. Ist das auch so ein bisschen, dass man es einfach mal sacken lassen muss, ein bisschen kreativ zwischendrin?
Ja gut, jetzt, was die Kreativität betrifft, die ist ja bei mir auch nicht immer auf Abruf. Also ich funktioniere ja auch nicht auf Knopfdruck. Es gibt Perioden, wo ich absolut unkreativ bin. Und dann mache ich nur Übersetzungen, zum Beispiel Prosa. wo ich gar nicht viel denken muss, praktisch, wo ich gar nicht besonders kreativ sein muss. Es kommt einfach vor, dass ich so einige Monate total unkreativ bin, da, wo nichts läuft. Aber ich weiß, das war ja schon früher so.
Aber dann gibt es wieder Momente, wo es dann irgendeinen Funken gibt und dann ist die Info da.
Und wenn ich sehe, es geht nicht, ich habe keine Lust, dann lasse ich es liegen. Also mit Gewalt mache ich gar nichts.
Ja. Und wie kann man jetzt mal die Kreativität wieder befördern, zum Beispiel, indem man, was weiß ich, schöner Wetter irgendwo hat, im Sommer draußen sitzt. Also anders, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel gerade das Wetter jetzt nicht sehr anregend wirkt, also betrüblich. Im Sommer draußen, was weiß ich, schöne Wiese, irgendwo Vögel singen, sowas. Ja, oder kann man da nachhelfen?
Irgendwo am Wasser, ja, das ist ja bei mir auch. Ich brauche die Nähe des Wassers, besonders im Sommer, um das... Das inspiriert mich, dann bin ich total entspannt, dann kommen auch plötzlich Ideen, dann läuft alles.
Ja.
Das habe ich auch schon bemerkt.
Dann muss man wahrscheinlich, dann hat man keinen Rechner oder irgendwie dabei. Wie bringst du deine Gedanken zu Papier?
Ich merke es meistens. Ja. Und dann, oder wenn ich was zu schreiben habe, wenn ich jetzt, was weiß ich, 2-3 Stunden in der Natur bin, dann habe ich dann nehme ich halt irgendetwas mit und dann kommt's und dann läuft es schon.
Ah ja. Oder dass man, Johannes, sowas auf einen MP3-Rekorder einfach mal aufspricht, also quasi auf dem, vorher hat man gesagt, Bandgerät, aber jetzt im modernen, auf einen MP3-Rekorder. Das machst du nicht, oder?
Nein, ich könnte es zwar, aber ich habe es noch bisher niemals gemacht. Weiß nicht, warum.
Ja, aber auf jeden Fall, es gibt auch für jeden oder für dich auf jeden Fall oder für die Literaten immer Phasen, wie ich gelernt habe, wo man mehr kreativ ist und wo andere, wo man weniger kreativ ist. Und dann, wenn man weniger kreativ ist in der Zeit, macht man halt Übersetzung oder was so gerade anliegt. Und in einer anderen Phase macht man eben wieder
Auch mehr eigene Dinge und so. Ja, das stimmt schon.
Ja, sehr schön. Johann, wir haben schon wieder fast 20 Minuten gesprochen. Ich denke, wir spielen noch mal einen kurzen Musiktitel. Ja, gut. Und dann sprechen wir so ein bisschen vielleicht über deine aktuellen Projekte und vor allem das letzte Buch, was du mit Erfolg dann auch veröffentlicht hast und was mir gerade so spannend ist hier, was du heute uns auch mitgebracht hast. So, ich habe auf jeden Fall mal wieder CD eingelegt. Der Interpret. Sekunde. Mal schön noch hier. So, jetzt liegt der Titel drin. Der Interpret heißt auf jeden Fall Mellow Mark. Das Album heißt Metropolis und der Titel, Herbst heißt der. Das passt doch ganz gut.
Das passt.
Radio Free FM, die Plattform, der Titel hieß Herbst. Ja, Herbst könnte man meinen, wenn man draußen rausschaut, ist schon fast Winter. Also auf jeden Fall, in der Plattform geht es heute um Literatur, um Übersetzung. Und mein Studiogast ist Johann Lawundi. Und wir haben schon über seine Aktivitäten, über seine Tätigkeit, das eine oder andere jetzt doch gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen konkret reinschauen, Johann, zu deinen aktuellen Projekten. Du hast auch in der Pause mir schon das ein oder andere Spannendes berichtet. Wir haben auch vor der Sendung ein Buch, das gerade bei dir in Arbeit ist, angeschaut, mit sehr, sehr vielen Gedichten und tollen Gemälden drin. Da wird sich auch in den nächsten Monaten was bewegen. Aber ich würde vorschlagen, berichte einfach mal du über deine gerade so laufenden Aktivitäten, Projekte. Und natürlich müssen wir dann auch noch über deinen Preis sprechen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber gucken wir erstmal zu den aktuell laufenden Projekten.
Na gut, das, was ich dir gezeigt habe, das ist ja schon ein etwas älteres Projekt, aber... Das ist das sogenannte Buch Marie. Es besteht aus 99 sogenannten Jungfrauensonette, also praktisch 99 Sonette der Mutter Gottes Maria gewidmet. Und dazu kommen auch insgesamt 102 Gemälden, passende Gemälden, aber nicht irgendwelche, sondern schon das Feinste von Feinen. Rubens, Leonardo, Michelangelo, Dürer, Cranach und so weiter und so weiter. Es ist halt so, die befindet sich in etwa 60 Museen, Galerien, Kirchen, Kathedralen weltweit. Und jetzt die Genehmigung, für jedes einzelne Bild einzuholen, ist halt ein sehr langwieriger Prozess, wo man auch sehr viel Geduld braucht. Na gut, ich bin nicht schlecht dran. Ich habe schon viele Genehmigungen bekommen, weil ich genieße auch die Unterstützung unseres Bischofs, des Herrn Gebhard Fürst. Und wie gesagt, jetzt halt abwarten. Wenn alles so klappt, wie ich mir vorstelle, dann könnte das Buch vielleicht schon erscheinen am Ostern, bis zum Ostern. Da muss man realistisch sein, weil einen Verlag habe ich ja auch schon gefunden, der bereit wäre, das Buch zu übernehmen.
Und einfach zum Verständnis, du hast dann auf der rechten Seite so ein Gedicht oder ein Sonett, wie du gesagt hast, und auf der linken Seite ist immer eine Illustration. Und ja, das sind eben diese künstlerischen Bilder aus früheren Jahrhunderten, Rubens ja, hast du genannt, Rembrandt oder wer auch immer, auf ja, jeden Fall von Künstlern, die in aller Welt quasi die Bilder, die Originale ausgehängt sind. Und um da die Genehmigung zu bekommen, das abdrucken zu dürfen, muss man die einzelnen Museen oder die ja, quasi die Eigner ja, ja, dann ansprechen. Also auf jeden Fall ist das die Illustration dazu. Links dann hier, so war es, glaube ich, ist dann das, die Illustration. Auf der rechten Seite ist jeweils das, der Text, das Gedicht. Ja, 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 okay, das ist jedenfalls. Vielleicht noch ganz kurz, nicht jeder weiß, du hast den Begriff des Sonett erwähnt. Ich habe den auch gerade verwendet. Ein Sonett, ist das ein besonderes Gedicht, ein besonders poetisches vielleicht? Oder was ist genau ein Sonett?
Sonett, das ist wohl die Königsdisziplin der Lyrik. Aha. Er entstand im 12. Jahrhundert und der Verfasser war ein gewisser Giovanni Lentini. Aber praktisch erst, hat sich erst später durchgesetzt durch Petrarca und Dante. Und dann, das war schon praktisch der Anfang. Dann bekam der Triumphzug, dann kam es nach England, da ist dann der Shakespeare-Sonett. Und der erste deutsche Sonettendichter war Johann Fischart. Das ist auch irgendwo 15. Jahrhundert oder so. Mhm. Das ist praktisch... Und praktisch, der Sonett ist noch immer aktuell, obwohl schon manche sagen, er wäre antiquiert. Nein, wenn man sich anschaut, Pablo Neruda, der wurde ja weltberühmt durch seinen Gedichtband, 100 Liebessonette und so weiter. Oder im Moment der vielleicht bekannteste deutsche Lyriker Jan Wagner, er schreibt ja auch ausschließlich auch nur Sonette. Und praktisch, also praktisch der Sonett erlebt. Er ist halt besonders unter den Jugoslawien beliebt und verbreitet.
Mhm. Ja, okay. Also auf jeden Fall haben wir dann definiert, was das genau ist. Ja, und sonst weitere Projekte, die du gerade so in Arbeit hast, spannende Themen, du hast auch gesagt, irgendwo ein bisschen theatermäßig war, glaube ich, ein bisschen was.
Naja, gut. Ja. Jetzt mittlerweile bereiten wir ja im Rahmen des Mehrgenerationsprojektes eine Theatervorführung für den kommenden Donaufest. Das sind ja drei Vorführungen geplant. Mhm. Das habe ich nicht im Kopf genau. Ich glaube, 9. Juli, 12. Juli, 13. Juli, so irgendwie. Die stehen ja auch schon fest.
Im kommenden Jahr auf jeden Fall, ja, 2018 ja, ja, ist das. Ja, wieder ja, wahrscheinlich so Juni, Juli waren, glaube ich, immer so die Zeiten.
Juli, ja.
Anfang Juli waren es, glaube ich, ja, ja. Ende Juni, Anfang Juli. Ja, mhm. Also auf jeden Fall bist du da wieder sehr aktiv und sehr, sehr kreativ. Und ansonsten Bücher weitere irgendwo, die gerade in Arbeit sind?
Weil ich halt gesagt habe, es sind momentan drei Übersetzungen offen, aber das mache ich ganz langsam. Ich stehe unter keinem Zeitdruck. Mhm. Es ist auch eine Übersetzung aus dem Deutschen, das wäre Stefan Zweig. Das ist sein Roman, der man erst nach seinem Tod veröffentlicht hat, eigentlich 1981, hat ihn der Fischer Verlag veröffentlicht unter dem Titel Rausch der Verwandlung. Ja, praktisch gut, das ist ja ein sehr anspruchsvolles, interessantes Werk, das muss ich schon sagen, so sein Stil und alles Mögliche. Und ich habe mir ja vorgenommen, ich mache gleich noch eine Kritik mit seinem Lebenslauf und ich werde noch hinten eine Bilddatei anlegen mit etwas 100 Fotos von Zweig, wo er noch Baby war und dann bis zu seinem Tod, wo er da auf dem Bett liegt, wo er selbst noch begann.
Wenn man dann so Bilder verwertet, muss man sich dann auch die Genehmigung von irgendjemandem einholen? Und wie ist das
mit Bildrechten? Mit meinen Erfahrungen bisher brauchte ich keine. Man hat sie mir einfach noch zugeschickt. Zum Beispiel bei Stefan Zweig, da gibt es ja, das ist dieser Bildarchiv, der existiert in Wien. Aber wie gesagt, ich werde mich noch an die wenden, aber ich glaube nicht, dass es Einwände gibt, weil das ist ja schon alles älter als 70 Jahre. Mhm. Praktisch dann fallen ja diese Urheberrechte.
Mhm. Ja, und dann sollten wir doch mal zwischendrin auf dein Buch, das dann prämiert wurde, nämlich das A bis Z, 800 Jahre serbische Poesie. Und das wurde zum Buch des Jahres in Serbien ausgezeichnet.
Ja, des Jahres 2016, 2017. Ja.
Eine große Ehre, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist halt der Theodor Pavlovich-Preis. Ja. Er ist halt sehr renommiert. Eigentlich einer der renommiertesten Preise unten.
Mhm. Vielleicht zwischendrin gefragt, wer ist denn der Theodor Pavlovich? Ist das dann auch ein
Pavlovich,
Autor gewesen?
Ja gut. Pavlovich, ja. Er hat halt sehr viel für die Kultur getan und er war ja eigentlich Maler, aber er war auch Übersetzer. Er hat zum Beispiel übersetzt von Deutschen ins Serbische. Und ich habe das alles umgekehrt gemacht. Ja gut, das Buch selbst von A bis Z, es ist halt zweisprachig, hat so um die 850 Seiten.
850 Seiten?
Ja, da habe ich ja drin 163 Dichterinnen und Dichter. Praktisch alles zweisprachig. Dann habe ich auch noch die Biografien von jedem Einzelnen hinzugeschrieben. Dann, und das Buch habe ich beendet mit einer Goethe-Übersetzung eines serbischen Gedichts, Volksgedichts ins Deutsche. Das war das erste serbische Gedicht, was ins Deutsche überhaupt übersetzt wurde. Das hat er getan. Mhm. Und das ist auch hochinteressant. Weil es ist ja kein Geheimnis, er sprach Serbisch, er hat ja Serbisch gelernt. Er war ja ein großer Liebhaber von der serbischen Volkslyrik. Mhm. Das war ja damals Kult in Deutschland. Da war ja nicht nur er. Herder konnte Deutsch, Jakob Grimm hat ja nicht Deutsch, Serbisch, Jakob Grimm auch. Die waren ja alle, das war ja damals, das lief hier in Deutschland, wie heißt Semmel. Weil man hat ja gesagt, die Lyrik eines kleinen, mutigen Volkes, das Europa vor dem drohenden Islam schützt. Mhm. Weil das war ja damals so. Und damit habe ich ja mit dieser Goethe-Übersetzung habe ich ja das Buch auch beendet. Mhm. Naja gut, wie gesagt, da gibt es auch ein langes Vorwort von mir und unzählige Fußnoten unter den Gedichten, wo ich halt erklärt habe, was ist und so weiter und so weiter. Mhm. Und man hat ja, und es gab auch noch damals vier verschiedene Sprachen praktisch. Am Anfang war das Altslawische und ich habe ein Gedicht absichtlich in dieser Sprache drin gelassen. Dann gab es später das Russoslawische, das habe ich auch ein Gedicht in dieser Sprache drin gelassen. Dann kam das Slaveno-Serbische, habe ich auch sogar zwei Gedichte in dieser Originalsprache drin gelassen. Das ist halt ideal für die Slawistikstudenten. Da können Sie ja sehen, wie halt die serbische Sprache gewandelt hat bis zur heutigen Sprache. Und das war zwar auch eine kleine Herausforderung, weil ich das auch nicht verstanden habe. Was ist jetzt das? Dann habe ich mir halt ein Wörterbuch irgendwie besorgt und dann habe ich das auch übersetzt.
Wie lange hast du dann insgesamt an dem Werk gearbeitet?
Gut, das kann man jetzt schwer so sagen, weil ich einige Male pausiert habe, sogar bis 6 Monate.
Oh ja.
Aha. Also praktisch, die Idee kam 2012. Aber dann war ich nicht so sicher. Dann habe ich da etwas angefangen, eine Liste gemacht von etwa 100 Dichtern, dann lag es. Dann habe ich ein bisschen gemacht, dann wieder aufgehört. Also schwer zu sagen, vielleicht effektiv, wenn man das zusammentut, vielleicht 2 Jahre.
Wenn ich das gerade so höre, dass man so lange an so etwas arbeitet, gibt es dann auch den Gedanken, dass man das mit jemand anderem zusammen vielleicht macht, sich Arbeitszeit, oder geht das nicht, weil man einfach immer, wenn man so ein Werk macht, ist das immer aus der gleichen Hand und aus der gleichen...
Ja, das ist aus der gleichen Hand, weil praktisch ich habe ja entschieden, wer da reinkommt, wer nicht und so weiter, das war ja praktisch nach meinem Geschmack. Mhm. Und später wurde ich auch für den Geschmack gelobt unten von den Fachleuten, ja, das ist perfekt, das geht nicht besser. Und wo ich ja der alleinige Übersetzer bin, dann ist es ja klar, dass ich alles allein gemacht habe. Außer den 2 Kritiken, die ja von anderen Kritikern kamen, die auch im Buch drin sind. Also 2 Rezensionen, die ja auch Fachrezensionen, die auch da drin sind. Weil es gab ja schon vom Professor Jeneken, glaube ich, ein Buch, etwas Ähnliches, eine Anthologie, serbische Lyrik, aber nicht 800 Jahre, sondern nur, glaube ich, 20. Jahrhundert oder sogar so irgendwie. Und das waren unzählige Übersetzer, also nicht einer. Und ich habe 2 gesehen, muss ich leider sagen, auch einige sehr, sehr, sehr schlechte Übersetzungen.
Also aus einer Hand ist es auf jeden Fall besser, auch wenn es dann länger dauert.
In jedem Fall
dann einfach, wie soll ich sagen, einfach aus einem Guss, das ist dann schon ganz anders. Ja, den Preis nochmal zurückgefragt, den hast du auf jeden Fall dann ja in Serbien bekommen. Wo hast du den überreicht bekommen und wer zeichnet dich da aus oder wer war das Gremium?
Das war 29. September in Novi Sad. Bei Matica Srpska. Matica Srpska ist ja die älteste Kulturinstitution Balkans eigentlich. Gegründet 1800, ich glaube 26, ja. Und da hat mir auch der deutsche Botschafter, der Herr Dittmann, gratuliert. Ich habe noch einen Satz auswendig im Kopf. Ihr Schaffen und Wirken stellt einen sehr wichtigen Beitrag zur weiteren bilateralen und kulturellen Stärkung der Beziehungen zwischen 2 Ländern dar. Das ist jetzt nur so ein Zitat von ihm.
Aha.
Und wie gesagt, das fand alles in Novi Sad statt, am 21. September. Gut, das war auch im Fernsehen. Ich habe auch wieder Interviews gegeben und einige Zeitungsinterviews. Und ja.
Du wurdest auch hier beim Oberbürgermeister, beim Herrn Zisch empfangen, habe ich gelesen. Also auch hier in Ulm dann eine große Ehrung. Was, glaube ich, dann auch in den Medien oder in der Presse wurde das auch benannt. Also
ich gehe davon aus, weil dann hat er darüber kurz die Südwestpresse berichtet.
Ja.
Wahrscheinlich habe ich es so erfahren von ihm oder ich weiß nicht.
Mhm.
Weil mich hat noch keiner eingeladen. Ich habe noch kein Gespräch geführt mit der Südwestpresse.
Mhm. Wirst du darauf denn jetzt auch angesprochen oder kommen jetzt irgendwie noch mehr Anfragen, Fragen, die sagen
nein,
ja?
Nein, bisher noch nicht. Aha. Du bist bisher der Einzige.
Ja, siehst du, also auf jeden Fall bist du dann heute bei uns hier im Sender zu Gast und es ist ja auch sehr schön. Ja, also auf jeden Fall spannende Themen. Hast du so für die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch irgendwie besondere Ziele, irgendwo eine besondere Herausforderung, wo du sagst, das möchte ich mal noch anpacken, irgendein bestimmtes großes Projekt, was dir so vorschwebt oder...
Ja, natürlich.
Ja, wir müssen vielleicht das vorweg noch, eine Minute haben wir, also wir müssen es relativ kurz fassen. Ungefähr
zum Beispiel, ich wurde sogar von der österreichischen Seite, es war ja einige von österreichischen Kulturministerium waren ja jetzt unten in Serbien und da hat man ja auch über mein Buch gesprochen und dann kam sogar die Idee, wie wäre es das Gleiche in umgekehrte Richtung. Deutsche Gedichte, was weiß ich, so viele Jahre in serbische Sprache. Gut, werden wir halt sehen. Das wäre so mein innigster Wunsch, dass ich auch das noch schaffe.
Ja, dann werden wir auf jeden Fall das natürlich mit großem Interesse verfolgen. Ja, ich sehe gerade eine Minute, eine halbe Minute haben wir noch. Auf jeden Fall, wer jetzt mehr über dich erfahren will, Johann, du hast auch eine Website, die sollte man noch kurz sagen. Die Adresse, kannst du die URL, also die Website mal kurz noch sagen, wo man dich nachgoogeln oder nein, einfach wo man dich im Internet findet?
Puh, ich glaube, da muss man nur reingehen, Jochen Lawund, ich weiß
ja, nicht. Ja, ich habe es vor mir, also ich habe es mir auch, mich sachkundig gemacht, unter http://johann-lawundi.de findet man dich auf jeden Fall.
Ja. Johann, ich habe auch nicht auswendig gewusst.
Ich sage dir auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja,
war bestimmt eine spannende Stunde. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war der Johann. Ja, alles klar. Wir sagen Tschüss und Plattform dann auch morgen wieder.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.